Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Wer über die Hitze meckert, bekommt Ärger. Im Ernst, ist doch ein bisschen typisch, oder? Erst waren wir genervt vom Regen, dann war es möglicherweise gelegentlich dem einen oder anderen zu warm. Aber für alle, die es lieber mögen, wenn wir das typische Hamburger Wetter erleben, heute könnte es regnen, sagen zumindest die meisten Wetter-Apps voraus. Mal abwarten. Heute ist Donnerstag, der 27. Juni und hier sind unsere Themen. Wenn wir mal den Puls der Stadt fühlen wollen, also nach dem Motto, wie geht es Hamburg wirtschaftlich, dann denken wir natürlich an den Hafen. Aber gleich danach kommt die Frage, auch bei Airbus alles okay? Und die Antwort ist, nee, ist nicht alles okay. Müssen wir uns deswegen Sorgen machen? Unser Wirtschaftsredakteur Wolfgang Horch hat sich die aktuelle Lage etwas genauer angesehen und verrät uns gleich, wo es bei Airbus hakt. Die Hamburger Polizisten haben auch etwas genauer hingesehen. Es gibt nämlich Zahlen aus der Justiz, bei denen die Beamten so einen leichten Würgereiz verspüren. Widerstand gegen die Polizei. Das ist die große Überschrift. Bloß, rund die Hälfte aller Verfahren, bei denen es genau um dieses Delikt geht, werden eingestellt. Woran liegt das? Ist die Polizei zu Recht genervt? Erklärt uns Polizeireporter André Zantwakil. Ghosting. Ein Begriff, den es erst seit ein paar Jahren in unserem Sprachgebrauch gibt. Ghosting, das ist eigentlich ein total gemeines Verhalten. Man meldet sich bei einer bestimmten Person einfach nicht mehr, sprich der oder diejenige weiß nicht, was los ist. Also eher etwas aus dem Dating-Bereich. Aber immer mehr Arbeitgeber leiden unter diesem Phänomen. Kein Witz. Was dahinter steckt, schauen wir uns am Ende unserer heutigen Episode an. Wir starten jetzt. Auftragsrekord, Milliardengewinn, Sonderdividende. Die Aktionäre haben sehr laut Hurra geschrien. Dazu noch tausende neue Jobs. Aber jetzt gibt es doch tatsächlich das eine oder andere Problem bei Airbus. Die Aktie hat ordentlich auf die Mütze bekommen. Es gab eine Gewinnwarnung. Ist das nur normale Folklore, die wir jeden Tag am Aktienmarkt beobachten, oder steckt da mehr dahinter? Ein Mann weiß es, nämlich Abendblatt-Wirtschaftsredakteur und Luftfahrtexperte Wolfgang Horch. Du musst uns das jetzt erklären, Wolfgang. Sind das ernste Probleme? Müssen wir uns Gedanken machen?
Ernste Probleme sind es in jedem Fall, denn wenn eine Aktie mehr als 10% ihres Börsenwertes an einem Tag verliert, nachdem so eine Gewinnwarnung ausgesprochen wurde, dann ist das natürlich etwas Ernstes und Gravierendes. Muss man sich jetzt aber Sorgen um das Unternehmen machen? Da sage ich ganz klar nein. Airbus ist gut aufgestellt. Airbus plant auch für dieses Jahr einen hohen Milliardengewinn. Es wird bloß halt ein bisschen weniger als ursprünglich gedacht.
Ja, wir beide müssten uns dann wahrscheinlich noch nicht mal einschränken, aber Aktionäre und Inhaber von Firmen sehen das ja traditionell ein bisschen anders. Was sind denn die Ursachen für die Probleme? Wo hakt es denn?
Airbus hat schon seit vielen, vielen Monaten, im Prinzip die letzten ein, zwei Jahre, schon gesagt, dass es sehr knirscht in der Zuliefererkette. Denn Airbus baut ja nicht alle Teile selbst, die in so ein Flugzeug kommen, sondern die kommen ja von zig Zulieferern. Und jetzt muss man nochmal ein Stück zurückgehen ins Jahr 2020. Wir erinnern uns, da gab es sowas wie eine Pandemie, Corona, und das hat die Branche ziemlich nach unten gerissen. Airbus hat die Rate für die A320-Familie, die ja schwerpunktmäßig in Hamburg gebaut wird, um ein Drittel gesenkt. Und entsprechend mussten alle Zulieferer die Rate auch nach unten fahren, also weniger Teile produzieren. Dann hat Airbus aber relativ schnell gesagt, es erholt sich doch alles ganz gut und wir wollen die Fertigungsrate wieder nach oben schrauben. Von 40 Maschinen der A320-Familie pro Monat auf 75 im Jahr 2025, wie es ursprünglich mal hieß. Das war für die Lieferanten natürlich ein irrer Aufriss, der wieder nach oben ging, und den konnten sie so schnell nicht bedienen. Und das sind jetzt die Probleme, die im Prinzip Airbus jetzt wieder einholen. Das heißt, die Lieferanten kommen mit den Vorprodukten nicht rechtzeitig nach.
Und das ist ja wirklich irre, wie lange in vielerlei Hinsicht, aber auch in diesen Bereichen Corona tatsächlich nachwirkt. Für viele von uns, wir haben das schon irgendwie abgehakt. Man hört immer noch mal jemand, der es hat und denkt, oh, ein Glück, ich nicht. Aber das war es ja eigentlich auch. Aber diese Probleme der Zulieferer, diese Zulieferkette, um die es immer geht, das ist tatsächlich etwas, was seit Corona bei Airbus ein Problem bereitet. Es ist eigentlich kaum nachzuvollziehen, aber es ist so.
Es ist ein relativ träges System, das muss man einfach so sagen. Es geht nicht so ratzfatz, so zack, jetzt habe ich aber mal ganz schnell hier 50% mehr Teile, die ich hier ausstoße mit meiner Firma. Das funktioniert so einfach nicht. Und man muss auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Während Corona hatte die ganze Branche ja wirklich Existenzängste. Also der Airbus-Chef hat im April 2020, glaube ich, einen Brief an seine Mitarbeiter geschrieben, wo er sich wirklich Sorgen um die Existenz des Unternehmens machte. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn du so einen großen Player hast wie Airbus, den weltgrößten Flugzeughersteller, und du hast da dranhängend viele kleinere Zulieferer, Mittelständler, die natürlich sehr viel schneller auch Kreditprobleme bekommen als der Große, dann ist das klar, dass das so einfach alles nicht abzuhaken ist und dass man da schon eine gewisse Zeit braucht, bis das dann wieder in ruhigem Gewässer ist.
Ja, und auch das, Wolfgang, spannend, dass du das sagst, weil da erinnere ich mich natürlich auch noch gut dran, dass viele von uns, wenn man so privat sich unterhalten hat, dann war das Thema ja immer während Corona und auch kurz nach Corona, naja, Fliegen, ob das nochmal so groß wird, wie es mal war. Und es ist ja im Grunde, wenn man sich die Vorbestellung anguckt, eigentlich größer als vor Corona.
Das Auftragsbuch von Airbus ist in der Tat weiter gewachsen. Allein für die A320-Familie sind es jetzt, glaube ich, mehr als 7000 Flieger, die dann noch in den Büchern stehen, die Airbus noch bauen muss, nur von diesen Flugzeugtypen. Wenn man sich die Passagierzahlen anguckt, dann muss man sagen, weltweit haben wir uns erholt. Also liegt man, glaube ich, leicht über dem Vor-Corona-Jahr 2019. Wow. In Deutschland ist es noch nicht so ganz. In Deutschland hängt man noch ein bisschen hinterher, was aber natürlich auch an der einen oder anderen politischen Gesetzgebung liegt. Wir wissen alle, Fliegen ist nicht gerade gut für die Umwelt, deswegen soll weniger geflogen werden. Insbesondere innerhalb Deutschlands stehen die Kurzstreckenflüge ja sehr stark in der Kritik. Und da sind wir noch lange nicht mehr auf dem Vor-Corona-Niveau. Und ich glaube, wir werden es auch nicht mehr diese Höhe bekommen.
Ja, und das bleibt ja dann auch jedem selbst überlassen, wie er das bewertet, ob er das richtig oder kommt ja auch darauf an, wo man arbeitet. Wenn man bei Airbus arbeitet, wird man es ja wahrscheinlich anders sehen. Du kennst das mit der Schadenfreude. Und deswegen stelle ich mal die Frage aus der Sicht von Boeing, die im Moment ja auch Probleme ohne Ende haben, ist ja alles bekannt, was da los ist. Die blicken jetzt aber nicht mit Schadenfreude zu Airbus und sagen, jetzt hat's die auch mal erwischt, weil das hat doch miteinander nichts zu tun.
Ich glaube, Boeing hat momentan wirklich ganz andere Probleme. Boeing hat wirklich massive Probleme in der Fertigung. Immer wieder tauchen Teile auf, die nicht richtig festgezogen wurden und andere Mängel in der Produktion. Also ich glaube, Boeing wäre sehr, sehr gut beraten, sich ausschließlich auf sich selbst zu konzentrieren und nicht derzeit nicht mit dem Finger auf Airbus zu zeigen. Und ich glaube, im Übrigen ist das auch andersrum. Also Airbus freut sich jetzt nicht diebisch über die Probleme, die Boeing hat in den USA. Sie sehen sicherlich ihre Rolle im Wettbewerb auf dem Markt gestärkt durch die Probleme, die Boeing hat. Aber es ist nicht so, dass die jetzt Dauergrinsen im Gesicht haben, weil es dem Erzrivalen so schlecht geht.
Wer aktuell sagt, in dieser Branche suche ich einen Job, es lohnt sich nach wie vor auf die Webseite von Airbus zu gucken.
Davon gehe ich fest aus. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, ich habe ja einen Job, aber davon gehe ich doch sehr stark aus. Airbus wird noch ein bisschen Jobs aufbauen, wahrscheinlich aber nicht mehr in der Schnelligkeit oder mit der Dynamik, wie es in den letzten 2 Jahren nach Corona, nach dem Überwinden der Corona-Krise der Fall war.
Also nicht leicht für Airbus aktuell, aber das Unternehmen wird das wohl hinbekommen. Und im Vergleich zu Boeing, Luxusprobleme. Danke an Wolfgang Korch. Polizisten sind schon seit Jahren im Dauerstress und dann auch noch Sondereinsätze wie die Europameisterschaft. Das steigert die Belastung extrem. Aber jetzt kommt noch etwas anderes, was die Beamten zusätzlich nervt. Widerstand gegen die Polizei. Ein Delikt, welches gerade aktuell auch in der Öffentlichkeit immer wieder Gegenstand der Diskussion ist. Polizeireporter André Zanfakili ist zugeschaltet. Erklär uns bitte mal den Hintergrund. Wir wissen ja alle, dass die Polizei immer mehr damit zu kämpfen hat, wie rabiat und rücksichtslos einige Menschen im Kontakt mit den Beamten reagieren. Und eine Folgeerscheinung davon ärgert die Polizei. André, was treibt sie um?
Also die Gewerkschaft haben es zum Thema gemacht. Viele dieser Verfahren, die Staatsanwaltschaft hat über 2000, werden eingestellt. Und das heißt, da wird keiner zur Rechenschaft für diese Tat gezogen.
Aber das ist ja ein bisschen sinnentfremdet, oder? Wir diskutieren gerade in der Öffentlichkeit extrem viel darüber, dass, ich sag mal, das Verhalten gegen Ordnungskräfte im Allgemeinen in Deutschland ja eher den Bach runtergeht. Und alle sagen immer, wir müssen der Polizei den Rücken stärken. Und dann kommt so eine Nachricht, dass diese Verfahren viele eingestellt werden. Das macht doch gar keinen Sinn.
Ja, die Polizei geht davon aus, oder bei der Polizeigewerkschaft geht man davon aus, dass das auch viel mit Arbeitsüberlastung zu tun hat und dass den Verfahren einfach weggedrückt werden, die man hätte durchziehen können. Nun muss man wissen, Widerstand ist wirklich ein Alltagsdelikt. Da ist die Polizei täglich mit konfrontiert. Wir haben 1700 Fälle werden in der Polizeistatistik, ja fast Diskrepanz zur Justiz, kommt dadurch, dass in einem Fall bei der Polizei mehrere Beteiligte sein können, die dann bei der Justiz manchmal gesplittet werden, wenn eins vor die Jugendkammer geht und das andere dann nach Erwachsenenstrafrecht abgeurteilt werden soll, beispielsweise. Und ich habe mal aus der letzten Nacht die beiden Fälle, die sich ereignet haben, mir besorgt. Und dann weiß man, worum es sich handelt. In einem Fall war es ein, sag ich mal, verhaltensorigineller Mann, der zu seiner Ex-Frau ist und da randaliert hat und als die Polizei kam, mit Suizid gedroht hat. Und dann hat er einer Polizistin ins Auge gespuckt. So, die hat Speichel ins Auge gekriegt. Das wird jetzt als Widerstand und auch als Dienstunfall gewertet. Die ist natürlich nicht wirklich verletzt. Der Kerl kam dann auch in die Psychiatrie. In einem anderen Fall war es eine 47 Jahre alte Frau, die ist betrunken Auto gefahren, angehalten worden. Dann hat sie erstmal die Polizisten beleidigt und dann ist sie in den Peterwagen gesetzt worden, schon in Handschellen. Und dann hatte sie nichts Besseres zu tun, als den Beamten, denn sitzt dann immer einer daneben, dem in den Oberarm zu beißen. So, das hat zwar Aua gemacht, sind aber keine bleibenden Schäden, ist natürlich auch wieder so eine Handlung. Übrigens in dem Zusammenhang, die meisten Widerstandshandlungen passieren erst im Peterwagen, wenn die da schon, sag ich mal, auf dem Weg zur Wache sind und in der Regel auch in Handfesseln sind. Also da wird dann in dem engen Raum mal gekickt oder eine Kopfnuss oder halt wie in dem Fall gebissen. Nun muss man sich natürlich fragen, bringt es immer was, so einen psychisch Kranken wie den deswegen auch nochmal zu verknacken oder wird sowas dann eingestellt, zumal bei solchen Leuten auch nichts zu holen ist.
Aber generell, André, jetzt mal abgesehen davon, ob die Leute, entschuldige, dass ich das jetzt so flapsig ausspreche, einen an der Klatsche haben oder nicht. Also einem Polizisten oder Polizistin in dem Fall, den du geschildert hast, ins Auge zu spucken oder einen Polizisten zu beißen. Normalerweise würde ich sagen, also dafür sollte es schon eine heftige Strafe geben.
Ja, das nimmt man natürlich so. Wenn man sich mal anguckt, wo diese Steigerung oder wo diese Fälle überhaupt passieren, dann stellt man fest, das in den beiden Fällen war es nicht so, aber dass eigentlich der Bezirk Mitte also das Eldorado für Widerstandshandlungen ist. Und da sind es ganz besonders St. Georg und St. Pauli. Und St. Pauli ist natürlich oft mit Alkohol. St. Georg ist natürlich verstärkte Polizeipräsenz in einem hochproblematischen Klientel. Wir haben einfach mehr gestörte Menschen auf der Straße. So, die reagieren dann auch rabiater, ruppiger etc. Nun muss man sich natürlich bei allen Dingen fragen, was will ich eigentlich erreichen? Erreiche ich bei denen durch eine Verurteilung einen Sinneswandel oder nicht? Habe ich so meine Probleme mit, ob das so klappen kann? Man holt sich halt viele Leute hierher oder hat viele Leute, die wirklich schwer einen an der Marmel haben, will ich mal so sagen, auch flapsig. Und ja, das bringt natürlich diese hohen Zahlen.
Ja. Bist du ja auch für bekannt, dass du es auf den Punkt bringst, André. Deswegen schätzen wir dich ja so hier auch im Podcast. Also nur damit ich das tatsächlich nochmal festhalte oder verstehe auch. Mein Spießerherz, nenne ich das jetzt mal, schreit nach Gerechtigkeit, ja. Auf der anderen Seite sagst du, das ist in der Praxis aber gar nicht umzusetzen, weil diese verhaltensauffälligen Menschen, und ich tippe mal, dass es ja gerade in St. Georg auch viel mit Drogenmissbrauch zu tun hat, einfach nicht mit normalen Maßstäben zu messen sind. Aber für die Polizisten ist es trotzdem ätzend.
Total. Also, aber das ist natürlich Augen auf bei der Berufswahl. Denn wenn ich Klempner bin, dann habe ich auch manchmal mit Unannehmlichkeiten und üblen Gerüchen zu tun. Und das ist natürlich bei der Polizei auch so. Polizei ist dazu da, Konfliktsituationen zu befrieden oder zu beenden und Straftaten zu verfolgen. Da hat man natürlich, ist überproportional mit unangenehmen Menschen zu tun. Und wenn die Gesellschaft dahin geht, dass immer mehr Leute immer verrückter werden, dann habe ich natürlich dieses Problem, das steht denn vor der Tür und tritt auch ein.
Ja, und darüber haben wir beide ja auch schon des Öfteren gesprochen. Die Probleme, die es auf der Straße, in Klammern, in unserer Gesellschaft gibt, können wir nicht auf dem Rücken der Polizei austragen. Die haben schon eh genug zu tun, damit in irgendeiner Form, ich sag mal, für Recht und Ordnung zu sorgen. Wäre dann jetzt aber die Schlussfolgerung von dir, André, dass du sagst, liebe Polizei, liebe Polizisten, liebe Beamten hier in unserer Stadt, regt euch nicht ganz so auf, es gehört einfach zu eurem Job?
Nee, also ich sag mal, man muss es nicht unbedingt akzeptieren und man sollte auch, sag ich mal, da was gegen tun, wenn es denn geht. Aber es muss auch immer irgendwie Sinn machen. Und es ist schwierig für mich irgendwie nachzuvollziehen, wie das, wie der Begriff heute so schön lautet, nachhaltig sein soll. Und dann muss man gucken, ob man sich was anderes überlegt oder manche Dinge sind dann einfach so.
André Zantwakili, Polizeireporter bei Hamburg am Morgen, vielen Dank. Schon mal geghostet worden? Ich hoffe nicht. Ist eine schmerzhafte Angelegenheit. Heiner Schmidt aus der Abendblatt Wirtschaftsredaktion. Das mag jetzt einige verwundern. Ghosting, wir kennen das bisher eigentlich als Reaktion auf das erste Date oder als Nachwirkung des ersten Dates. Aber dieses Verhalten greift um sich. Heiner, was ist da los?
Ghosting nennt man eigentlich einen Vorgang, wo Menschen, die mit anderen Menschen einen Kontakt hatten, diesen Kontakt plötzlich abbrechen, und zwar ohne irgendeine Angabe von Gründen, sondern die sind schlicht und einfach nicht mehr erreichbar, gehen nicht ans Telefon, antworten nicht mehr auf Mails oder sonstige Kontaktanfragen und ja, werden im Grunde zum Geist für den bisherigen Gesprächspartner. Und daher kommt dieser Begriff Ghosting. Das hat sich wohl tatsächlich insbesondere so bei Online-Dating-Geschichten so ein bisschen herausentwickelt, dass das häufiger mal vorkommt.
Ja, aber das Verrückte, Heiner, ist ja, es passiert immer mehr in der Arbeitswelt. Arbeitgeber haben darunter tatsächlich zu leiden. Es ist nicht ganz klar, wie, in welchem Ausmaß, aber es ist ein Phänomen, was mittlerweile jeder Arbeitgeber kennt. Wie kommt das? Was passiert da?
Wenn man es mal auf die Arbeitswelt überträgt, und das passiert eben auch, ein Mensch bewirbt sich auf eine Arbeitsstelle, sagt dem Unternehmen, ach, ihr sucht ja die und die Leute, würde für mich gut passen, können wir da mal drüber reden. So, dann sagt das Unternehmen, ach ja, wunderbar, lass uns das machen, meldet sich bei diesem Menschen per Mail, wie auch immer, und kommen Sie doch mal gerne auf uns zu, machen Sie einen Termin mit uns, und dann passiert einfach nichts. Dieser Mensch ist dann auch nicht wieder erreichbar. Das ist so die erste Form. Es gibt auch noch verschärfte Formen. Die Leute treffen sich tatsächlich, machen einen Arbeitsvertrag und der Mensch, dieser künftige Angestellte, dieser Angestellte, taucht einfach nicht auf, sagt aber auch nicht ab. Das ist etwas, was nach allem, was wir wissen, in jüngster Zeit offenbar in Deutschland häufiger vorkommt als noch vor einigen Jahren. Sagen wir mal so.
Heiner, was ich an dieser Geschichte dann tatsächlich sehr schräg finde, ist, gilt denn ein Vertrag gar nichts mehr in unserer heutigen Zeit? Weil wenn ich etwas unterschreibe, dann gehe ich ja ein Versprechen ein. Und dieses Versprechen habe ich dokumentiert mit meiner Unterschrift. Also was mir nicht ganz einleuchtet, ist, dass ich da nicht mal am Arbeitsplatz erscheine und sage, ich habe es mir anders überlegt. Das hat ja auch was mit Mut dann vielleicht zu tun. Sondern die Leute kommen einfach nicht, obwohl sie einen Vertrag unterschrieben haben.
Ja, es gilt natürlich, wie überall, Verträge sind einzuhalten. Es ist dann die Frage, müssen die Leute die Befürchtung haben, dass sie deswegen belangt werden? Und ich habe mal tatsächlich hier beim Arbeitsgericht in Hamburg angefragt und habe gesagt, habt ihr schon mal Verfahren, wo ein Unternehmen, das mit einem Beschäftigten einen Vertrag geschlossen hat und dieser Beschäftigte hat dieses Unternehmen geghostet, wie man das nennt, dieses Unternehmen diesen Menschen belangt und da sagten die, nee, wissen wir nichts von. Ist natürlich auch, ich sag mal, von der Praxis her ein bisschen schräg. Also welches Unternehmen verklagt einen Menschen darauf, dass er jetzt anfängt, bei ihm zu arbeiten? Das macht er dann einen Tag und sagt, so, ich bin in der Probezeit und jetzt endet dieser Vertrag. Also es hat ja nicht wirklich Sinn, sowas zu machen. Aber das ist natürlich eine Sache, ja, warum halten diese Leute diese Verträge nicht ein? Gut, dafür kann es Gründe geben, möglicherweise anderer, besserer Job, doch nicht so toll, dieses Unternehmen, sonst irgendwas. Aber absagen dürfte man schon ganz gern,
finde ich. Ja, das hat was mit der berühmten, ich weiß, jetzt klinge ich wie der alte weiße Mann, mit der berühmten Kinderstube zu tun, aber damit hat es etwas zu tun, ohne Zweifel. Heiner, das ist natürlich auch aus einer Situation oder Position der Stärke heraus, weil es ist ein arbeitnehmerfreundlicher Markt, die Menschen haben mehr Alternativen. Das muss man als Arbeitgeber ja auch mal akzeptieren.
Genau, das ist es, das ist der Punkt. Also du warst eben schon beim Thema alter weißer Mann, da sind wir ja nah beieinander. Wir hatten sicherlich auch noch, sag ich mal, ein anderes Verhältnis zu unseren Arbeitgebern. Wir beide sind aus Jahrgängen, behaupte ich einfach mal, wo man echt froh sein musste, dass man einen Job kriegt. Und wenn man einen hatte, hat man dann auch eher nicht gewechselt. Das ist heutzutage natürlich, wo die Leute ein sehr viel größeres Jobangebot haben, wo sich Unternehmen auch um gute Leute richtig balgen. Das ist heute sicherlich eine andere Geschichte. Glaub auch, dass Unternehmen selbst jetzt nicht mehr so ganz so interessiert waren, wie sie es vielleicht noch vor Jahren waren, Leute dauerhaft zu beschäftigen. und für die nächsten 30 Jahre oder so, kommt, gibt's auch noch, aber ist nicht mehr, steht nicht mehr ganz so im Vordergrund. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die auf beiden Seiten der Medaille stattfindet. Also sowohl bei den Arbeitnehmern als auch bei den Arbeitgebern.
Das heißt, wir müssen es ja mal fairerweise ansprechen. Auch der Arbeitgeber kann ja einen Fehler gemacht haben. Im Sinne von, hat sich nicht rechtzeitig zurückgemeldet oder hat seine Versprechen nicht erfüllt. Es ist ja nicht immer nur der Arbeitnehmer, der die Schuld daran trägt, dass es zu dieser Situation kommt, oder?
Nee, absolut nicht. Das ist, glaube ich, auch bei manchen Unternehmen noch nicht so richtig angekommen. Das ist nicht genügt, mit den Leuten irgendwas zu vereinbaren, sondern wenn man da jemanden gefunden hat, den man haben will, dass man den dann auch wirklich ordentlich betreut und nicht irgendwie sagt, ja, wir haben ja vor den 6 Wochen den Vertrag unterschrieben, der wird schon kommen, sondern dass man auch nochmal anruft, dass man ein ordentliches Onboarding, wie das heute heißt, macht, dass die Leute da ins Unternehmen aufgenommen werden, auch ein bisschen stärker betüdert werden vielleicht. Das ist so eine Erkenntnis, die möglicherweise auch in mancher Personalabteilung noch nicht so angekommen ist.
Heiner, aber zum Schluss eine Bemerkung erlaubt mir trotzdem. Angenommen, der Arbeitgeber hat sich Mühe gegeben, der Arbeitnehmer hat sich überzeugen lassen, hat gesagt, das ist die richtige Firma, ich habe unterschrieben. Und er kommt dann nicht, dann würde ich ja zum Arbeitgeber sagen, schade, ärgerlich, ihr müsst jemand neu suchen, aber ihr könnt froh sein, dass so jemand nicht in eurer Firma gelandet ist, der einfach nicht absagt.
Das ist sicherlich so, weil das ist natürlich ein Verhalten, sag ich mal, wenn man sowas Ähnliches dann als Beschäftigter in einem Unternehmen zum Beispiel gegenüber Kunden an den Tag legt und da irgendwelche Dinge, die besprochen sind, eben einfach nicht macht oder nicht verlässlich ist als Mitarbeiter eines Unternehmens, ist das für das Unternehmen natürlich ein Supergau.
Ghosting hatten wir bis vor ein paar Jahren noch nicht mal in unserem Sprachgebrauch. Jetzt ist Ghosting sogar in der Berufswelt angekommen. Irre. Danke, Heiner Schmidt. So, der Donnerstag ist zumindest bei Hamburg am Morgen abgeschlossen. Morgen könnte es ein bisschen traurig werden, denn eine Ära geht zu Ende. Eine elementar wichtige Person aus unserem Team sagt Tschüss. Und dafür müssen wir uns natürlich einen Moment Zeit nehmen. Bis morgen und bye bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Philipp Nützig. Guten Morgen. Hamburg und Berlin wollen im Verkehrsbereich enger zusammenarbeiten. Ein entsprechendes Abkommen haben die Verkehrssenatoren beider Städte unterzeichnet. Ziel ist es, das Know-how zu bündeln und unter anderem beim Einsatz autonom fahrender Busse voranzukommen. Die bekannte Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck muss wieder ins Gefängnis. Das Hamburger Landgericht hat sie wegen Volksverhetzung zu 1 Jahr und 4 Monaten verurteilt. Mit einbezogen wurde auch ein Urteil aus Berlin von 2022. 4 Monate der Strafe gelten bereits als abgesessen. Nach dem Achtelfinaleinzug der Türkei haben die feiernden Fans den Verkehr in der Innenstadt größtenteils lahmgelegt. Die Polizei hatte die Reeperbahn vorsorglich schon vor Abpfiff für den Autoverkehr gesperrt. Schon vor dem Spiel haben sich Zehntausende an einem Fanmarsch beteiligt.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.